Einen schönen guten Tag, Herr Kraft.
Einen schönen guten Tag.
Der Amokläufer in Winden, der hatte 3,5 Stunden Zeit, um die Menschen auf seinem Weg zu verletzen und zu töten. Hätte man ihn früher stoppen können? Also zum Beispiel, wenn jemand ihn angeschrien hätte, statt panisch wegzurennen?
Nein, die Empfehlung lautet in dem Fall keine Kommunikation. Der Täter ist zu allem entschlossen, dessen Ziel ist, möglichst viele Opfer zu verursachen und ist auch von seinem Tatplan kommunikativ nicht mehr abzubringen. Das sind zumindest die Erfahrungen. Das heißt, es kann nur noch darum gehen, sich selbst zu schützen. Es gibt also zwei Dinge, zum einen Selbstschutz und zum anderen Alarm, damit andere auch die Chance haben, sich noch in Sicherheit zu bringen.
Was wäre dann in dem Fall denn der beste Weg gewesen?
Also es fängt ja in aller Regel dann in einer Klasse an. Und in der Klasse ist man fast chancenlos. Es gibt noch Möglichkeiten, wenn der Lehrer schnell genug die Situation erkennt und auch noch schnell genug seiner Klasse eine Anweisung gibt. Da wäre es schon denkbar, dass zumindest die Opferzahl gering bleibt. Aber für mich sind gefordert die Nachbarklassen, die anderen Klassen. Nämlich, wenn es Anzeichen für einen Amoklauf gibt, haben die erstens zu alarmieren, zweitens auch für die Sicherheit in ihren Klassen zu sorgen. Das heißt, Tür verschließen. Vielfach gibt es aber schon Knöpfe nach draußen. Das heißt, eine Tür lässt sich so ohne weiteres nicht mehr von außen öffnen. Das ist kein großer Schutz, aber doch ein relativer Schutz. Und Alarm auslösen, dass alle sich eben in Sicherheit bringen können. Wer im Erdgeschoss ist, der hat die Möglichkeit vielleicht sogar zu flüchten, nämlich vom Schulgelände ganz weg. In der ersten Etage ist das nicht mehr möglich. Da gibt es nur noch den Grundsatz, sich verbarrikadieren und hoffen, dass die Polizei schnell da ist und der Täter wenig Gelegenheit hat, jede einzelne Klasse jetzt gewaltsam zu betreten.
Und in der betroffenen Klasse, wo dann der Amokläufer möglicherweise drinsteht, müsste rein theoretisch das Ziel sein, nach Möglichkeit noch nach draußen zu gelangen und irgendwie in Bewegung zu sein, ja?
Ja, es klingt ganz banal, aber bewegliche Ziele sind schlechter zu treffen als statische. Und das bedeutet, bewegen heißt leben. Flucht gegebenenfalls aber auch, das würde ich bei größeren noch erhoffen, den Täter anzugreifen und angriffsunfähig zu machen. Häufig wird, wenn ich Workshops mit Lehrern mache, vorgeschlagen, sich auf den Boden legen und still zu liegen. Aber das wäre genau die Präsentation, dass es dem Täter noch leichter gemacht wird, sein Ziel zu erreichen, als wenn wenigstens ein Teil noch flüchten kann und damit dann auch gerettet wird.
Welche falschen Haltungen sind ansonsten noch verbreitet? Mit welchen Sachen müssen Sie aufräumen?
Das geht eigentlich schon los in einer Klasse, die nicht unmittelbar betroffen ist, wo aber in der Schule Amok-Alarm ausgelöst wird. Auch da heißt es häufig, alle auf den Boden legen. Wobei ich dann als Lehrer eigentlich nichts weiter verursache als ein Riesenchaos. Die Tür muss verschlossen werden, gegebenenfalls zusätzlich abgeschlossen werden. Und im Rahmen dieser relativen Sicherheit habe ich die Chance, jetzt ganz strukturiert vorzugehen. Nämlich für mich bedeutet der nächste Schritt, der Lehrer übernimmt die Führung. Der ist nicht mehr in der Rolle eines Lehrers, sondern eines Krisenmanagers, der die Führung dahingehend übernehmen muss, dass die Klasse angewiesen wird, bestimmte Dinge zu tun, die sich dann als sicherheitserhöhend, rettend oder angstmindernd ergeben. Das bedeutet, ich habe immer noch die 10 Sekunden Zeit, die Schüler auf ihren Plätzen verharren zu lassen und denen jetzt ganz strukturiert Anweisungen zu geben.
Sie haben gerade eben gesagt, die Nachbarklassen sollten unbedingt die Türen verschließen, um ein bisschen Sicherheit zu haben. Nun sind das ja oft Holztüren, also durchschießen dürfte ja auch gehen. Glauben Sie, dass Deutschlands Schulen gut genug für Amokläufe gewappnet sind, auch technischer Natur?
Ich setze weniger auf Technik als auf verhaltensorientierte Dinge. Natürlich hält eine Holztür Projektile nicht auf. Darüber sind wir uns einig. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Täter durch eine Tür schießt und jemanden auf Anhieb tödlich verletzt, ist allerdings relativ gering, weil er sein Ziel nicht sieht. Gleichwohl besteht natürlich die Gefahr, wenn in dem Moment an der Stelle, wo das Projektil durchgeht, hinter der Tür steht, der wird getroffen. Aber ich halte dies für ein insoweit kalkulierbares Risiko, als erstens ja nicht Ziel ist, dass welche hinter der Tür stehen, sondern es wird nur phasenweise sein. Und für mich hat strukturelles Vorgehen Vorrang vor der höchsten Sicherheit hinter der Tür, wo der Täter sowieso nicht weiß, was er macht. Es hat den Fall in Winden gegeben, der Täter hat durch eine Tür geschossen. Durch einen Querschläger ist dann auch jemand verletzt worden. Ein Restrisiko bleibt, das kann ich auch nicht verhehlen. Aber ich setze auf ein bestimmtes Konzept. Das bedeutet, kollektive Rettung hat Vorrang vor individueller Rettung. Das hat Riesenkonsequenzen, auch in ethischer, religiöser, psychologischer und taktischer Hinsicht. Aber für mich ist wichtig strukturiert, weil ich insgesamt Angstminderung erreichen will. Und die erreiche ich zu einem großen Teil dadurch, dass das Gefühl der Sicherheit vermittelt wird. Das heißt, den Schülern wird klar gemacht, wir sind hier relativ sicher, absolute Sicherheit gibt es nicht. Und der Lehrer, der kann auch durchaus einräumen, dass er auch Angst hat, aber den Mut macht gleichzeitig, ich weiß, was zu tun ist und wenn ihr tut, was ich sage, dann werden wir gerettet.
Also Schulung und
Mut machen.
Ja.
Und dann auch Dinge anordnen, damit die Schüler erstens beschäftigt sind und ja so quasi gar keine Zeit haben, Angst zu haben. Die müssen mit Gedanken beschäftigt werden, die müssen auch körperlich beschäftigt werden, sei es, dass die Stühle irgendwo hingepackt werden, sei es, dass die Tür zusätzlich noch verbarrikadiert wird. Alles das sind Elemente, die zumindest die Sicherheit objektiv etwas, aber das Sicherheitsgefühl stark erhöhen.
Und Schulungen, sagen Sie auch, und Trainings sind wichtiger als technische Vorrichtungen. Gibt es denn genügend Schulungen und Trainings oder ist da Nachholbedarf an den Schulen?
Ich sehe Nachholbedarf. Die Nachfrage ist begrenzt eigenartigerweise, weil häufig gesagt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Schule Ziel eines Amoklaufs ist, liegt bei 0,004% oder so. Das heißt, die Vorstellung, dass genau die eigene Schule mal betroffen sein könnte, wird ja quasi verdrängt. Hm. Und man setzt dann auf den Notfallordner, der aber genau zu diesen Punkten schweigt und aus meiner Sicht gehört einfach dazu, zumindest mit Lehrern mal durchzuspielen, wie verhalte ich mich im Alarmfall in der Klasse? Was sage ich meiner Klasse wörtlich? Möglicherweise sollte man einen Standardsatz haben, der auf jede Amok-Situation erstmal passt, damit ich schnell reagieren kann und nicht lange überlegen muss, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Das heißt, selber nicht geschockt sein und handlungsunfähig sein.
Winneden ist heute genau 5 Jahre her, Erfurt fast 12 Jahre, da fehlen noch 1,5 Monate. Werden Sie häufiger bucht, sobald ein Amoklauf gerade stattgefunden hat?
In dem Moment, wo es einen ganz aktuellen Fall gibt, dann ist das Thema auch im Blickpunkt. Häufig ist das ja genau an Schulen, die auch davon ausgegangen sind, wir werden nie Ziel eines Amoklaufs sein. Und es gibt aus meiner Sicht einen zweiten Gesichtspunkt, der, glaube ich, in seiner Bedeutung unterschätzt wird, nämlich was ist denn mit Amok-Alarm, der sich im Nachhinein nach 2 Stunden oder 3 Stunden als Fehlalarm herausstellt. Auch da besteht die Gefahr der Traumatisierung von Schülern und Lehrern. Objektiv passiert nichts, aber die Todesangst ist nicht anders als beim richtigen Amok-Alarm. Das heißt, auch da brauche ich eine bestimmte Betreuung, auch da brauche ich Vorbereitung, weil ich in der Anfangsphase letztlich nicht unterscheiden kann, ist es ein echter Alarm oder ist es Fehlalarm. Wenn ich dann in der Zeitung lese, es gab Entwarnung und dann verließen die Schüler und Schülerinnen einige weinend das Schulgelände. Da ist aus meiner Sicht was schief gelaufen. Für mich gehört in dem Moment dazu, wenn Entwarnung ist, Betreuung. Die Kinder und Jugendlichen, die sind gestresst, die haben Angst gehabt und die muss aufgefangen werden, zumindest als Angebot. Es wird sicherlich einige geben, die sagen, ich will das nicht, aber ein Großteil wird dieses Angebot dankbar aufnehmen, damit die nicht anschließend posttraumatische Belastungsreaktionen zeigen. Und ein anderes Beispiel, es hat einen Amok-Alarm an einer Schule gegeben, wo die Klasse planmäßig, und das war auch sehr gelungen, verbarrikadiert abgeschlossen war. Und eine Schülerin war im Alarmzeitpunkt nicht in der Klasse. Das heißt, die Klasse war verriegelt und verrammelt und die kam dann zu ihrer Klasse und klopfte und wurde nicht mehr reingelassen. Können Sie sich die Situation vorstellen? Ja. Was bedeutet das für das betroffene Kind? Was bedeutet das für die Klasse, wo eine Klassenkameradin oder ein Klassenkamerad vor der Tür ist und nicht mehr rein kann? Und was bedeutet das für den Lehrer, der einerseits alles richtig macht und trotzdem ja letztlich auch voll traumatisiert ist, mit der Situation noch fertig zu werden, alles richtig gemacht und trotzdem in der Kritik zu sein, zumindest bei den Eltern des Kindes?
5 Jahre nach dem Amoklauf von Winneden sind die Schulen in Deutschland noch immer nicht gut genug auf Extremsituationen dieser Art vorbereitet. Das sagt Heinz Kraft, Amok-Experte und Deeskalationstrainer. Dankeschön für das Gespräch.
Ja, ebenfalls. Dankeschön.